eure Maschinen, die ihr herstellt, sortieren jeden Tag Milliarden von Dingen auf der ganzen Welt.
Wir entwickeln diese Maschinen und bauen die dann auch. Man kann auch sagen, wir sind eins der ganz wenigen Unternehmen, die es geschafft haben, von einer komplett anderen Industrie in eine neue Industrie zu gehen und da auch dann wieder zum Marktführer zu wachsen.
Eure Kunden sind die Marken, die wir auch kennen. Dazu könnte eine Lego gehören, eine Playmobil, eine Gillette, eine Pfizer, querbeet.
Es gibt keine Industrie, die nicht automatisiert produziert. Gibt's nicht.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist immer noch Markus Seidel und heute zu Gast ist der Christopher Pavel von der RNA und die steht für Rhein-Nadel-Automation. Heute geht es also in diesem Podcast um das Thema Sondermaschinenbau. Hier sitzt ein zweifacher Weltmarktführer. Angefangen haben sie nämlich mit einem Unternehmen, was Weltmarktführer rund um die Nähnadel war. Heute sind sie Weltmarktführer in der Zuführtechnik. Wir erfahren heute exklusiv, warum Investitionen in der Krise sich doppelt lohnen können, wie man zum Weltmarktführer wird und vor allem alles rund um das Thema, wie man Milliarden von Teilen richtig sortiert und zum Schluss über 50% eurer Haushaltsartikel über ihre Zuführtechnik gelaufen sind. Herzlich willkommen, Christopher.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Sehr, sehr gerne. Kannst du ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, Christopher Pavel, bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder, wohne in Düsseldorf und bin aber gebürtiger Aachener und da, wo auch unsere Firma ist.
Aachen, sehr bekannte Stadt, Universität, sehr gute Leute vorgekommen, okay, verstehe ich. Was macht denn bitte die Rhein-Nadel-Automation? Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, du hast ja eben schon gesagt, Rhein-Nadel-Automation, also steht für RNA. RNA ist Weltmarktführer im Bereich Zuführtechnik. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, jegliche Art von Teilen in einem Montageprozess in der richtigen Lage zuzuführen, damit am Ende von so einer Produktionslinie dann auch ein fertiges Produkt rauskommt.
Okay, das heißt zum Schluss, ich droppe mal ein paar Beispiele, was mir so in den Kopf kommt. Eine Schraube von Spax könnte darüber laufen. Ein Babybell könnte darüber laufen. Ja. Pillen aus der Pharmaindustrie könnten darüber laufen. Das ist euer täglich Doing. Also ihr sortiert jeden Tag oder eure Maschinen, die ihr herstellt, sortieren jeden Tag Milliarden von Dingen auf der ganzen Welt.
Korrekt. Also wir entwickeln diese Maschinen und bauen die dann auch. Also wir müssen immer eine Lösung finden für den Kunden, weil der Kunde kommt immer mit einer Aufgabe sozusagen, der sagt, okay, ich habe hier ein Teil, keine Ahnung, das mag ein Legostein sein, das mag irgendein Teil sein, was in einem Diabetespen oder in einem Eyeliner ist und sagt so, das brauche ich halt in dieser Lage mit der Menge zugeführt, um das dann eben in meiner Montagelinie zu montieren, damit der Endkunde dann eben ein Produkt am Ende der Linie rausbekommt.
Okay, und da seid ihr Weltmarktführer, habt knapp 500 Mitarbeiter auf dem Thema drauf sitzen. Man kennt eure Maschinen also in Brasilien, in Hongkong, in New York.
Wir sind Weltmarktführer, wir sind aber vor allem in Europa ansässig. Das heißt, Headquarter ist in Aachen und wir haben in der Unternehmensgruppe, wir sind eine Unternehmensgruppe, 10 Produktionsstandorte. Boah, krass. Und wie gesagt, Hauptsitz ist in Aachen und dann haben wir in Deutschland Lüdenscheid, Landshut, Pforzheim, Schwäbisch Hall, Amberg und München noch Firmen, genauso wie dann in der Schweiz, in Spanien, Barcelona und in England, Birmingham.
Das hört sich in Deutschland alles recht industrienah an, wo die Firmen sitzen. Das ist schon gewollt. Das ist so.
Das ist so, weil wir müssen sehr nah am Kunden sein. Wie gesagt, der Kunde hat ja erstmal ein Problem. Er muss nämlich sein Werkstück, wie wir dazu sagen, also sein Teil in der richtigen Lage zugeführt bekommen mit der Menge, die er braucht, um das dann eben zu montieren. Und dafür müssen wir eben dann eine Lösung entwickeln. Das machen wir dann auch oft gemeinsam mit dem Kunden, um zu gucken, okay, welche Art von Zuführsystem bauen wir, um dann eben diese Aufgabe zu lösen. Und dafür muss man nah am Kunden dran sein. Deswegen, ich sagte eben Lüdenscheid, warum da oben? Weil da sitzt eben die Schrauben- und Möbelindustrie. Da haben wir ein kleines Außenwerk, um einfach da auch nah am Kunden zu sein. Dasselbe gilt für Landshut. Da sitzt eben viel Automotive, auch Zulieferer. In der Nähe von Pforzheim haben wir noch ein kleines Außenwerk. Die sind alle an das Hauptwerk angeschlossen in Aachen. Und da sitzt ja die ganze Verpackungsindustrie, gerade im Pharma-Medizin-Bereich.
Also ihr habt euch wirklich immer so an Industrien ganz stark auch rangeklemmt.
Ja, auch, ja.
Okay. Und sag mal, ich habe ja gesagt, ihr wart zweifacher Weltmarktführer. Mhm. Du bist, soweit ich weiß, die dritte Generation.
Ja, korrekt.
Gestartet hat das alles mit deinem Opa. Mhm. Und der ist auch noch von Brasilien aus quasi gestartet.
Ja, kann man so sagen. Also der ist von Brasilien damals zurückgekommen. Der ist auch für eine unternehmerische Tätigkeit nach Brasilien, hat die Familie mitgenommen. Deswegen, mein Vater ist auch dort aufgewachsen. Ist dann Anfang der 50er zurückgekommen und hat 1954, damals hieß das Rheinische Nadelfabriken, haben tatsächlich mal Nähnadeln für die Textilindustrie hergestellt, gekauft mit seinem Bruder und hat daraus auch eine große Gruppe gemacht, aber sehr diversifiziert aufgestellt, von Verpackungsmaschinen über, ich meine, wir haben sogar Zapfsäulen mal hergestellt. Dann eben, wie gesagt, Nähnadeln und dann in Anfang der 70er ist dann eben die Automation gegründet worden, die heutige RNA. Mhm. Daher auch noch der Name Rhein-Nadel-Automation. Und heute selber eine Gruppe, zur Gruppe gewachsen und Marktführer in dem Bereich.
Das heißt aber, dieses Nähnadel-Thema, da habt ihr einen Weltmarktführer geschaffen. Also Nähnadeln ist ja überall, Textilindustrie wird es gebraucht, Teppiche, überall braucht man, oder da wird gewebt natürlich auch viel, aber überall dort war so eine Nähnadel ein absolutes Qualitätsprodukt. Du hast mir vorhin mal erzählt, wie es gebaut wird. Mhm. Also ne, so ganz vereinfacht, da ist ein Draht, der muss auf Länge geschnitten werden, der muss ja vorne spitz gemacht werden, da muss ja irgendwie eine Öse rein oder sowas gehärtet werden. Da wart ihr richtig, richtig weit vorne, aber das war ein wahnsinnig händischer Prozess. Und diesen händischen Prozess habt ihr irgendwann unterbrochen, indem ihr mit Zuführung dieses Drahtes quasi automatisiert habt. Und das war auch so ein bisschen der Startpunkt.
Das war so ein bisschen der Startpunkt, genau. Also man hat natürlich damals auch schon zum Teil Maschinen gehabt, um diese Nadeln herzustellen. Und das war dann ein Produktionsschritt in der Nadelproduktion, den man dann mit Hilfe von Zuführtechnik automatisiert hat. Mhm. Das war so der Start. Das war so Ende der 60er, Anfang der 70er. Dadurch ist eben das deutlich schneller und produktiver geworden, weil man eben Zeit gespart hat und viel mehr Menge hat produzieren können. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt damals, das können wir auch noch für ganz andere Industrien machen, die auch gerne automatisieren möchten. Das war ja dann auch die 70er, das war ja das Zeitalter der Automatisierung. Und dann ist 1972, haben wir die RNA gegründet als eigenständiges Unternehmen für die Automation. Und
die neben der Nadelgeschichte, die habt ihr immer weitergemacht.
Genau, die haben wir weitergemacht, genau neben den ganzen anderen Unternehmen. Und haben dann aber in den 90er Jahren die meisten Unternehmen, wie jetzt Verpackungsmaschinen, dann Zapfsäulen, hatte ich ja vorhin erwähnt, glaube ich auch. Und da gab es noch viele andere Unternehmen, die haben wir dann verkauft.
Also dein Opa hat quasi ganz viel dazu gekauft und auch gegründet und Co.
Genau.
Dein Vater war dann eher für Strukturierung und auch mal was abgeben und ein bisschen Geld verdienen.
Genau, mein Vater ist 1970 dazugestoßen und Großvater war immer sehr auf Umsatz bedacht und dann hat mein Vater gesagt, ja, wir müssen doch irgendwann mal anfangen, auch Geld zu verdienen. Und das haben wir dann mit der RNA gestartet und über die Jahre haben wir uns dann ausschließlich auf die Automation konzentriert. Also die Nadel war dann eigentlich noch das Letzte, was wir 2002 dann verkauft haben.
Also einmal das Portfolio komplett bereinigt und alles rausverkauft, was da nicht Automation war. Bis 2002. Krass.
Ja, okay. Und man kann auch sagen, wir sind eins der ganz wenigen Unternehmen, die es geschafft haben, von einer komplett anderen Industrie in eine neue Industrie zu gehen und da auch dann wieder zum Marktführer zu wachsen.
Krass. Okay. Wann bist du dazu gekommen?
Ich bin vor knapp 12 Jahren dazu gekommen. 2013 war das.
Okay, das heißt, da wart ihr in der Zuführtechnik schon Marktführer, Weltmarktführer auch, wo du dazu gekommen bist.
Genau.
Und du hattest mir erzählt, dass, also es gibt ja zwei wesentliche Systeme für diese Zuführtechnik. Kannst du dazu noch kurz was sagen und vor allem, von wem ihr das eine System gekauft habt?
Also es gibt, um so ein Zuführsystem zu bauen, braucht man verschiedene Komponenten.
Ja.
Unter anderem eben, das ist das Wichtigste, die Antriebe dafür. Es gibt also einen sogenannten Rundantrieb und einen Linearantrieb.
Ja.
Und diese Antriebe, die erzeugen Vibration und anhand der Vibration kann man dann eben die Teile im System in Bewegung setzen und eben dann in die richtige Lage versetzen.
Okay, das heißt, Zuführung findet am Anfang eines Produktionsprozesses statt. Ich sage das mal ganz vereinfacht, da kommen drei LKWs. Wir machen es mal am Anfang, du hast mir den Gillette-Rasierer als Beispiel genommen.
Genau.
Der Gillette-Rasierer hat einen Kunststoffteil, das Handteil, er hat die Klinge und er hat diesen Schutz, den Klingenschutz.
Genau, die Schutzkappe.
Ja. Drei LKWs kommen, kippen drei verschiedene Haufen ab und jetzt müssen die Haufen ja irgendwie auf die Produktionsstrecke, damit der Rasierer zusammengebaut wird.
Genau.
Eure Zuführsysteme schaffen es, Dinge in die richtige Position zu bringen über Schwingung und Federn und Vibration. Das ist das System.
In erster Linie über Vibration.
Ja. Genau.
Also dann, wir würden dann, nehmen wir jetzt mal den Griff von so einem Rasierer, der kommt dann in so einen genannten Sortiertopf zum Beispiel und wird dann dort in die richtige Lage gebracht und dann eben, wie wir dazu sagen, lagerichtig zugeführt, damit er dann im Montageprozess, also in der Montagelinie, wird er eben entsprechend abgegriffen und dann mit der Rasierklinge und der Schutzkappe verheiratet. Aber die müssen ja irgendwie eben zugeführt werden. Mhm. Früher hat man das händisch gemacht, da hat man das eben dann händisch zusammengesetzt oder man musste es händisch der Maschine geben.
Irgendwo reingreifen, genau.
Genau, und dann hat man das händisch quasi zugeführt und das hat man eben dann angefangen irgendwann zu automatisieren und diese Prozessschritte, dass eben keiner mehr händisch das machen muss, sondern dass es die Maschine macht.
Von der Dimension her, du sagst ja, knapp 50% der Dinge, die ihr im Haushalt findet, gingen irgendwann mit immer so Zuführmaschinen. Das heißt wirklich, eure Kunden sind die Marken, die wir auch kennen. Dazu könnte eine Lego gehören, eine Playmobil, eine Gillette, eine Pfizer, querbeet. Alle brauchen irgendwo in der Produktion Zuführung.
Mhm.
Das ist euer Thema.
Das ist richtig. Also es gibt keine Industrie, die nicht automatisiert produziert. Gibt's nicht. Die meisten haben eben irgendwo vollautomatisierte Montagelinien dann stehen, um dann eben millionenfach irgendwelche Produkte herzustellen. Und das geht los natürlich auch im Automotive-Bereich, aber eben Pharma, Medizin, Kosmetik, Lebensmittel, hast eben Babybel oder Nespresso-Kapseln, haben wir auch schon zugeführt, Legostein, Ikea-Scharniere, you name it.
Okay, das heißt aber im Prozess, der Kunde kommt zu euch und der Kunde hat ein Zuführproblem. Der kennt also sein Produkt.
Mhm.
Und sagt, ich muss jetzt gucken, ich bin L'Oreal, ich muss 5.500 Millionen, Lidschatten herstellen.
Mhm.
Das sind die Komponenten, die ich zuführen muss.
Mhm.
Und jetzt baut mir mal bitte die Maschine. Man kann also nicht einfach sagen, ihr habt einen Zuführmaschinen-Online-Shop, da gibt es 10 Maschinen und ich gucke gerade, welche mir passt. Das ist im Regelfall jedes Mal für ein neues Problem eine neue Zuführung. Die ist dann immer sehr ähnlich zu, ihr habt da sicherlich ein paar 10.000 Maschinen schon in Verkehr gebracht, zu Dingen, die ihr schon mal gebaut habt. Aber jeder Kunde hat ja eine gewisse spezielle Anforderung, was die Geschwindigkeit angeht, die Lage des und der zu sortierenden Sachen. Das ist die Herausforderung. Ihr baut jedem seine spezielle, das ist ein Unikat, die Maschine.
Das ist ein Unikat. Wir sagen ja auch, wir sind Unikatbauer. Wir sind Sondermaschinenbauer.
Mhm.
Warum Sondermaschinenbauer? Weil wir eben jedes Mal ein Unikat bauen. Eigentlich kann man sagen, fast jedes Mal eine Neuentwicklung. Natürlich bauen wir auch auf Standards auf.
Mhm.
Und natürlich gucken wir auch, okay, wie führen wir das Teil dann am besten zu? Können wir das in einen sogenannten Sortiertopf zuführen? Können wir das auf der Linearstrecke zuführen oder im Zentrifugalförderer? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hängt immer stark ab davon, wie das Teil aussieht, die Werkstückgeometrie, würde dazu sagen.
Mhm.
Und auf dieser Basis sagen wir dann, okay, das können wir dann in dem System am besten zugeführt bekommen. Und
Und da unterscheiden wir in zwei Antriebsarten, diesen Rundantrieb und den Linearantrieb. Kannst du die nochmal kurz beschreiben?
Genau, also ich hatte ja eben gesagt, es passiert über Vibration, dass die Teile irgendwie dann im System gefördert werden und dann zugeführt werden, deswegen Zuführsystem. Und dafür braucht man eben einen sogenannten Rundantrieb. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Topflösung nehme, so einen Sortiertopf, dann muss ich den auf diesen Antrieb montieren. Und dieser Antrieb, der besteht eigentlich hauptsächlich aus 4 Komponenten, kann man sagen, so einer Gegenmasse. Dann oben sagen wir dazu so ein Schwinger und dazwischen sind so Federpakete, so Stahlfedern montiert, die die Gegenmasse mit dem Schwinger verbinden. Und die werden über einen Magnet, der Magnet zieht dann eigentlich im Grunde genommen immer die Feder zurück und lässt sie wieder los und dadurch entsteht eine Schwingung. Und deswegen so ein Schwingungsprinzip. Und das kann man dann auf der anderen Seite noch linear machen. Das ist dann ein sogenannter Linearantrieb. Und der vibriert oder der fördert die Teile dann nicht in einem Rundlauf, wenn man so möchte, sondern eben geradeaus.
Okay, das heißt, der Linearantrieb kann quasi, der würde schneller funktionieren, weil es Strecken sind, die man nebeneinander aufbauen kann. Und der Rundantrieb sind immer so Wannen oder sowas, wo du eben...
Ja, man muss immer gucken und unterscheiden, okay, wie ist die gewünschte Menge, wie groß ist das Werkstück, kann ich die Menge erreichen, die der Kunde möchte, wenn ich das jetzt über 2 oder 3 Bahnen mache. Ich bin aber mit so einem Sortiertopf auch dann irgendwann am Ende, also ich sag mal, da kann man vielleicht noch 6 bis 8 Bahnen, wo man das Teil dann rauslaufen lässt und das war's dann. Das heißt, wenn ich wirklich sehr hohe Mengen brauche, dann eignet sich sehr gut so ein lineares Zufuhrsystem, weil, wie du gerade schon richtig sagtest, kann ich auf der Linearstrecke kann ich bis zu 30 Bahnen gehen, je nach Werkstücksgröße, und habe dann natürlich dann eine deutlich höhere Output-Rate als jetzt bei so einem kleinen Topf.
Werbung.
Moin, heute wieder mal Werbung in eigener Sache. Das heißt, ich suche neue Kolleginnen und Kollegen für mein Affiliate-Netzwerk Etzel, und das in einer Zeit, wo die meisten Unternehmen mithilfe der KI drastisch Stellen reduzieren. Wir suchen Verstärkung. Wen suchen wir eigentlich? Wir suchen aktuell PHP-Entwickler, Leute für das New Sales-Team und vor allem auch fürs Key-Account-Management, also für die Bestandskundenbetreuung. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du eigentlich werden willst, haben wir auch für die, die in einigen Monaten die Ausbildung suchen, einiges im Angebot. Wir suchen Kaufmänner, Kauffrauen für E-Commerce, Mediengestalter, IT-Systemmanagement oder auch Fachinformatiker für die Anwendungsentwicklung. Wenn ihr uns schreiben und euch bewerben wollt, dann tut das bitte an jobs@businessangels.de. Oder ihr geht auf businessangels.de/jobs. Ihr findet alle Links dazu in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Das heißt für mich, ihr seid ja Weltmarktführer, da geht es ja auch oft, habe ich jedenfalls hier so kennengelernt, um Patente und Rechte und Dinge, die man mal irgendwann erfunden hat. Das Lustige ist, den Rundantrieb, den habt nicht ihr erfunden, den habt ihr gekauft.
Ja, das waren die Anfänge. Also als damals nach einer Möglichkeit gesucht haben, wie man die Nadelproduktion eben effizienter machen kann oder produktiver, haben wir dieses Antriebsprogramm, das war in erster Linie der Rundantrieb, von der Firma Schaeffler abgekauft.
Schaeffler sind die, die ein Milliardenunternehmen führen und damals Conti übernehmen wollten. Ne? Also da gab es ja auch wieder oder haben und zurück.
Genau,
und
genau. Ja, das war damals tatsächlich, hat mein Vater auch, habe ich sogar mit der Elisabeth Schaeffler noch gesprochen.
Okay.
Und die hatten diese Antriebe schon im Programm und die konnten wir denen dann abkaufen. Und das war dann der Start. Und wir haben dann selber noch diese Linearantriebe entwickelt und natürlich auch diese Rundantriebe dann weiterentwickelt. Aber das war der Beginn. Ja.
Das heißt, das Recht und alle Patente um diesen Antrieb habt ihr erworben. Mhm. Und das war für Familie Schaeffler auch okay. Also sie vermissen das jetzt nicht heute oder irgendwas anderes. Das war
Das war damals okay. Die war, glaube ich, eine gute Überzeugungsarbeit meines Vaters, die er da geleistet hat. Und die waren bereit, das abzugeben. Und wir haben dann eben was daraus gemacht.
Krass, okay. Und habt ihr diesen Linearantrieb, habt ihr den dann selber entwickelt, weil es ja eine andere Variante ist?
Den haben wir tatsächlich dann selber entwickelt, weil es gibt da auch verschiedene Typen von Linearantrieben. Gibt es natürlich auch viele andere Hersteller, die dann solche Antriebe entwickelt haben, aber ein bisschen anders als wir. Und wir haben da einfach unser Know-how damit einfließen lassen. Und also wenn du heute unseren Linearantrieb ansiehst, dann sieht der schon ganz anders aus, als was du sonst so am Markt findest. Und die sind auch bekannt dafür, die leistungsstärksten Antriebe zu sein, okay, im Markt. Da kann man die höchste Performance mitfahren, die höchsten Gewichte.
Und du sagtest ja, für euch ging es quasi so richtig los im Zeitalter der Automation, also 70er, 80er Jahre auch in Deutschland, wo da viel passiert ist. Dein Vater war ja dahingehend auch ein Schlaufuchs vom Herrn. Ihr habt ja quasi angefangen, irgendwann auch eure Antriebe an den Wettbewerb zu verkaufen.
Genau, relativ schnell sogar. Uns jeder für verrückt erklärt, oder mein Vater damals.
Weil ihr das Know-how herausgegeben habt eigentlich.
Genau, weil das Know-how, das war ja das Kernstück der Anlage. Das war der Antrieb, der war damals schon bekannt dafür, der beste Antrieb im Markt zu sein. Mhm. Ist er heute immer noch. Wir sagen immer, es ist der Ferrari unter den Antrieben. Und und das ging in den 70er Jahren ging das ja los mit der Automatisierung. Da schossen dann aus dem Boden so zig kleine Zufuhrtechnikfirmen, die auch alle Zufuhrsysteme bauen wollten, weil natürlich die Industrie anfing zu automatisieren und da ein Riesenbedarf war. Aber die hatten alle keine Antriebe. Und dann haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir denen doch unsere Antriebe. Und dann haben alle gesagt, ja, ihr seid ja bekloppt. Ist euer Wettbewerbsvorteil. Und dann haben wir gesagt, ja gut, aber wenn wir denen nicht die Antriebe verkaufen, dann tut das irgendwann jemand anders. Ja. Und das war sehr smart, weil dadurch, also mittlerweile ist dieser Antrieb auch ein Industriestandard. Wird zum Beispiel bei Automobilherstellern, auch wie VW, steht der im Pflichtenheft zum Beispiel. Und
euer Antrieb steht bei denen im Pflichtenheft?
Ja, also ist als Industriestandard wird da drauf verwiesen.
Okay.
Und das war sehr, sehr schlau, wie gesagt, weil heute kann man sagen, es gibt so 100 Wettbewerber in Deutschland und davon würde ich sagen, haben 80 unsere Antriebe, bauen auf unseren Antrieben auf.
Wow, okay. Das heißt für mich, ihr seid rein von der Mannstärke der Größte auch in Deutschland, ne, aber auch weltweit da sehr, sehr groß unterwegs, vielleicht auch sogar da der Größte. Mhm, genau. Das ist aber schon eine Branche, wo viele, wo es auch Unternehmen gibt mit 10 Mitarbeitern, die sich um diesen Sondermaschinenbau schon kümmern, die niemals einen eigenen Antrieb vielleicht auch hinbekommen würden. Die kaufen den als Komponente dann einfach bei euch ein, ja, und da seid ihr gesetzt. Aber es ist schon doch ein recht großer Markt mit vielem Wettbewerb auch, das heißt dementsprechend relativ preissensitiv. Also nur weil ihr Marktführer seid, könnt ihr jetzt nicht direkt das Doppelte verlangen?
Nein, natürlich nicht.
Und dann ist es ja so, dass ihr natürlich, zum Schluss muss das ein Ingenieur, oder da muss viel Gehirnschmalz reinfließen. Es ist kein Materialgame, sondern es ist wirklich so, dass ihr für jeden Kunden eine eigene Lösung erarbeiten müsst. Mhm. Das ist natürlich schon teuer.
Das ist richtig. Aber wie du schon richtig sagst, es gibt viel Wettbewerb, mhm, und natürlich müssen wir uns auch gegen unsere Wettbewerber behaupten und auch in Preiskämpfe gehen. Wenn man zum Beispiel jetzt unsere linearen Zuführsysteme anschaut, da haben wir schon einen Wettbewerbsvorteil, weil da gibt es nicht viele, die diese Systeme bauen, vor allem, mhm, nicht in der Größe und mit der Leistung. Können wir dann vielleicht schon manchmal ein bisschen mehr für verlangen, aber ich sag mal, in den klassischen oder konventionellen Zuführsystemen gibt es einfach sehr viel Wettbewerb. Ich habe ja gesagt, allein in Deutschland, mhm, über 100, und wenn man jetzt mal auf Europa guckt, da gibt es noch viele mehr. Gegen die muss man natürlich auch bestehen, auch preislich.
Wenn ich sowas höre, mache ich mir immer ein bisschen Gedanken. Ich höre 500 Mitarbeiter, ich habe geguckt, so, ich mache Pi mal Daumen 70, 75 Millionen Umsatz, das ist so die Größenordnung, der ihr unterwegs seid. Das kann ja jetzt per Definition mit viele Standorte in Deutschland, sehr denkintensiver Sport, den ihr da betreibt, da könnt ihr jetzt wahrscheinlich keine Marge von 15% einfahren. Da sind wir deutlich, deutlich drunter, oder?
Das ist so. Also okay, als Sondermaschinenbauer, jede Anlage ist ja ein Unikat, eine, ja, Entwicklung. Und gerade wenn das doch auch komplexere Werkstücke sind, dann hast du auch nicht sofort die Lösung. Das heißt, du musst dann nochmal eine Schleife drehen oder vielleicht auch drei. Das heißt, dann frisst es dir die Stunden auf, ja, die du am Anfang kalkuliert hast, und dann verdienst du auch meistens gar kein Geld daran. Das wird erst dann interessant, wenn sich das Produkt zum Beispiel dann im Markt durchsetzt und der Kunde dann zurückkommt und sagt, hey, das ist jetzt ein erfolgreiches Produkt. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei dem Abnehmpen, ja, von Novo Nordisk.
Ja.
Da dürfen wir auch relativ viele Anlagen hinliefern, um dann eben die Teile für diesen Abnehmpen zuzuführen.
Ah.
Und dann macht das natürlich Spaß, weil dann kriegen wir Wiederholaufträge und daran können wir dann auch Geld verdienen. Und natürlich alles, was jetzt, ich sage jetzt mal, relativ einfach zuzuführen ist, klar, das ist sehr, sehr wettbewerbsintensiv. Da sind die Margen dann deutlich, deutlich geringer.
In welchen Preisregionen bewegen wir uns da? Also was kostet die kleinste Zuführmaschine und was führt die zum Beispiel zu? Und was kostet eine wirklich große Spezialzuführmaschine und für was ist die dann?
Also das geht los bei relativ für einfache Teile und eine kleine Anlage vielleicht bei 4.000, 5.000 Euro. Einfaches Teil wäre zum Beispiel so eine Unterlegscheibe oder ja, eine einfache Schraube, die man einfach nur so einhängen muss und zuführen muss.
Mhm.
Wir sagen dann dazu frei auslaufen, also da gibt es dann keine Vereinzelungen nachher hinten. Also es ist dann eine sehr, sehr einfache Anlage.
Hintereinander weg, Zuführung, keine Ordnung des Gutes, sondern einfach hintereinander weg.
Doch, schon auch eine Ordnung, okay, also schon eine Positionierung, mhm, und dann eben eine Sortierung, das schon, aber eben dann ein einfaches Teil und kleine Anlage, und das, wie gesagt, geht dann vielleicht so bei 4.000, 5.000 Euro los. Die größten Anlagen, die können dann schon mal so einen Durchmesser von 1,30 Meter haben und eine Länge von vielleicht 3 Metern.
Mhm.
Das sind dann schon so richtige Trümmer. Da haben wir zum Beispiel mal für Ovo Maltine den Löffel für das für Kakaopulver zugeführt.
Dieses schöne Heißgetränk aus der Schweiz.
Ja, genau. Okay. Und
dieser Plastiklöffel, der in jeder Packung mit drin ist.
Genau.
Da macht ihr die Zuführung.
Der ist durch unsere Anlagen gegangen und das ist ein Riesentrümmer. Und da so eine Anlage, die geht dann, kann auch easy mal so bis 350.000 Euro kosten.
Okay, und jetzt stelle ich mir vor, ich hatte letztens jemanden hier, der macht Pumpen. Also er hat ein Pumpenwerk übernommen,
mhm,
und dann sind die Pumpen so in großen Wasserbetrieben hier, die so Städte versorgen und sowas. Und der sagt, ja, super geil, wir machen Qualitätsprodukte und Co. Und da habe ich irgendwann gesagt, ja, aber das hält ja bestimmt 40 Jahre und ihr müsst da nie ran, oder? Und der sagt so, ja, das ist leider so, das ist bei euch auch so, oder?
Ja, da kann man so sagen. Also wir kriegen manchmal Antriebe zurück, die haben 25 Jahre in der Schraubenindustrie Schrauben zugeführt. Die sehen dann auch so aus, aber, mhm, die funktionieren halt noch. Und dann sagt der Kunde, mach mir mal einen neuen Sortiertopf, weil der ist jetzt nach 10 oder 20 Jahren durch. Aber der Antrieb, der funktioniert halt noch, ja.
Okay, und rein vom System, ich will mal Businessmodelle verstehen. Also ihr macht einmal, ihr liefert die Komponenten zu, die Antriebe für andere. Ihr stellt selber für Kunden Spezialmaschinen her. Mhm. Muss ich mir denn vorstellen, dass ein Monteur von euch mit der Maschine zum Kunden fliegt und die vor Ort installiert und ihr noch an Wartung, also Wartung haben wir gerade festgestellt, so viel zu warten ist an eurer Maschine nicht, die laufen eigentlich ganz gut durch. Oder ist das gar nicht das Game, sondern der Kunde nimmt die Maschine im Regelfall mit, hat selber vor Ort Monteure und Co. Und
ja, also meistens ist es so, dass der Kunde die Anlage bei uns im Haus abnimmt. Wenn die fertig ist, gibt es einen sogenannten Final Acceptance Test und dann wird eben, alle Kriterien müssen dann erfüllt werden. Dann wird die Anlage abgenommen und dann verschicken wir die zum Kunden und der integriert die dann in seine Montagelinie. Meistens machen die das selber, weil die auch relativ fit sind natürlich als Sondermaschinenbauer. Wir bieten aber auch dann eine Inbetriebnahme an. Also das heißt, es gibt auch Kunden, die sagen, hier kommt mal vorbei und helft uns, die Anlage dann bei uns in die Montagelinie zu integrieren. Das machen wir auch.
Okay. Und jetzt hat der Opa hat eine ganze Menge gekauft auch an Unternehmen. Dein Vater hat eine ganze Menge Unternehmen auch wieder verkauft. Wie siehst du das so? Wie handhabst du das im Alltag?
Auch ich würde sagen, es ist so ein Mix von beidem. Nein, also seitdem ich da bin, der erste Zukauf war 2020. Da haben wir ein Startup-Unternehmen aus München gekauft. Reine Software-Sache, die tatsächlich die Zuführtechnik digitalisiert haben. Also die haben eine Simulationssoftware entwickelt und auch eine KI-Plattform. Und das war ein echter Gamechanger für uns. Wir haben immer nach was gesucht, was im Softwarebereich, was man aufbauen kann, um einfach besser zu werden. Und und das war so ein Unternehmen. Und seitdem haben wir noch, jetzt muss ich gerade überlegen, zwei weitere Unternehmen gegründet. Du kannst sagen, in den letzten 5 Jahren sind 3 neue Unternehmen dazugekommen zur Gruppe.
Okay, und München, du hast gerade 2020 gesagt, das war ja das Corona-Jahr. Also da haben in München ein paar Doktoranden oder Studenten etwas gebaut, was quasi diesen Gesamtprozess, es war ja vorher so, Kunde kommt zu euch, sagt, das ist das Gut, was zu sortieren gilt, feuerfrei. Und dann habt ihr angefangen zu bauen. Das, was die Jungs aus München gemacht haben, ist, die konnten das vorher simulieren, bevor ihr irgendwas gebaut habt. Das ist die Kerntechnologie dahinter.
Genau, das waren zwei Dinge, die entwickelt haben. Einmal genau diese Simulationssoftware, also die haben einen echten digitalen Zwilling vom System abbilden können und das war wirklich ein Gamechanger, weil du musst dir vorstellen, wenn du so einen Teil in ein System reinschüttest, ist ja erstmal Chaos und du weißt ja gar nicht, wie dieses Teil sich nachher bewegt anhand der Vibration und das haben die entschlüsselt, wenn man so möchte und sodass eben die Teile dann am PC in der Konstruktionsphase kannst du die Anlage quasi schon laufen lassen und dann überprüfen, ob die Sortierung oder dein Sortierkonzept funktioniert, bevor du halt eine Schraube anpackst. Also das war wirklich Wahnsinn. Und daneben hatten sie noch eine KI-Plattform gebaut. Und das haben wir uns dann zunutze gemacht, nachdem das funktioniert hat mit der Übernahme, haben wir dann eine eigene KI-Plattform entwickelt, wo die heute zum Beispiel jeder Projektingenieur und auch die Konstruktion nutzt, wo dann eben Teile vom Kunden hochgeladen werden können. Und dann sehen wir halt sofort, haben wir schon mal eine Anlage gebaut für dieses Teil oder für ähnliche Teile.
Ah, okay. Also der Kunde kommt quasi und sagt, das ist meine Schraube, die ich zu sortieren habe. Heute könnt ihr das reinschmeißen, die Cut-Zeichnung der Schraube. Euer System guckt, haben wir schon mal was Ähnliches gemacht und kann darauf schon anfangen zu simulieren. Das heißt, ihr könnt dem Kunden relativ schnell sagen, wir können's. Das wird es ungefähr kosten, das ist die Produktionszeit. Also ihr könnt ganz viel vorher am Rechner schon machen.
Um zu simulieren, müssen wir erst konstruieren.
Okay.
Aber wir können damit wir kommen deutlich schneller zur Lösung, weil ich sag mal, entweder wir haben das Teil schon mal zugeführt, weil früher ist das vielleicht irgendwo in einer Excel-Datei untergegangen oder der Mitarbeiter ist in Rente gegangen und dann wusste keiner mehr, haben wir das schon mal zugeführt oder nicht, wenn das schon vielleicht 8 oder 10 Jahre zurück war. Heute sehen wir das und wir sehen dann vor allem, wenn es auch ein ähnliches Teil ein ähnliches Teil vorgeschlagen wird von der KI, dann können wir halt in diesen Auftrag reingehen und sehen genau, okay, welche Art von Zuführsystem, wie sah die Lösung aus, wir haben Fotos, Videos von der Anlage, das heißt, es hilft unseren Ingenieuren, viel schneller zur Lösung zu kommen.
Und wenn du so viele Leute, also ihr werdet ja damals 2020 wahrscheinlich schon 400 Leute oder sowas gewesen sein, also ihr wart ja relevant groß schon, da stößt du auf so eine Lösung, ihr habt ja auch in dem Bereich geguckt, ob ihr irgendwas dazu kaufen könnt. Und das hat dann aber auch wirklich gepasst wie Arsch auf Eimer. Also das heißt, die haben sich gefreut über eure Daten. Ihr habt euch gefreut, dass ihr quasi wirklich etwas, also das war auch von Anfang an ein wahnsinnig hoher Fit. Das hat man schnell gemerkt.
Also wir hatten das Riesenglück, dass die beiden Gründer, die haben 2016 das Unternehmen gegründet, kamen beide von der TU München und ich sag jetzt mal so verrückt waren, gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal die Zuführtechnik zu entschlüsseln. Und dann eben auch angefangen haben, die tauchten dann auf einmal bei den ersten Kunden von uns auf. Und ich bin dann aufmerksam geworden auf die, ich glaube, das war so im Frühjahr 2020, aber ja, war kompletter Lockdown und ich musste irgendwie gucken, wie ich da runterkomme. Und habe dann mit den Jungs Kontakt aufgenommen und saß dann tatsächlich auch im ersten Flieger nach dem Lockdown. Ich war alleine in der Lufthansa-Maschine nach München von Düsseldorf.
Ganz alleine?
Ich war wirklich alleine, weil keiner sich traute zu fliegen. Ich habe gesagt, okay, komm, egal, du fliegst jetzt da runter. Und dann bin ich zu den Jungs hin und habe die kennengelernt persönlich und hat direkt gepasst. Und ich war wirklich total hin und weg und beeindruckt von dem, was sie da entwickelt hatten. Und habe gesagt, okay, jetzt muss ich nochmal zurückfliegen und unsere Techniker denen das erzählen und die aber auch hier hinbringen. Weil wenn die genauso begeistert sind wie ich, dann ist es ein wirklicher Gamechanger. Und das haben wir dann gemacht. Ich bin dann 2 oder 3 Wochen nochmals mit meinem Geschäftsführerkollegen, einem technischen, runtergeflogen, unserem technischen Leiter. Und die kamen also genauso begeistert wie ich zurück und haben gesagt, okay, let's go.
Okay, also das hat wirklich, das war einer der entscheidendsten, prägendsten Zukäufe auch für das Unternehmen in Summe.
Absolut, absolut. Also wir haben dann, klar, das hat natürlich noch ein bisschen gedauert, wir saßen dann, glaube ich, im November 2020 dann tatsächlich beim Notar. Und das hat dann auch funktioniert, Ende November war das. Und zum 01.01.2021 unter neuem Namen, RNA Digital Solutions haben wir das genannt, gestartet und dann sofort angefangen, mit den Kollegen aus Aachen ganz eng zusammenzuarbeiten, um diese KI-Plattform dann zu bauen für unsere Daten. Und wie du sagtest, also der Gamechanger war für beide, wir haben gesagt, okay, wir wollen eure Technologie, die Software. Und die haben gesagt, okay, wir haben aber nicht genug Daten, wir wollen eure Daten.
Ja, geil. Das war ja euer, ich habe am Anfang gespoilert, habe quasi gesagt, dass wir erfahren, warum Zukäufe in der Krise wirklich trotzdem Spaß machen können und warum man auch die Augen aufhalten muss. Das war ja der erste Zukauf in der Krise, es war Corona. Also nochmal, um die sehr jungen Zuhörer und Zuhörerinnen hier daran zu erinnern, das war eine Zeit, gerade 2020 am Anfang, da wusste niemand, ob er in 3 Monaten noch lebt, weil es gab diverse Schreckensszenarien. Ich meine, wir reden ja auch davon, der weltweite Warenverkehr stand ja auch still und so weiter.
Ja, war eine verrückte Zeit. Also genau. Keiner wusste, was passiert.
Hat sich noch ein Schiff quergestellt im Suezkanal so ungefähr, ja.
Also wirklich crazy. Und aber dann haben wir gesagt, okay, das ist der Gamechanger, nach dem wir immer gesucht haben. Und darauf haben wir dann wirklich sehr viel aufbauen können. Also heute sind wir sehr digital unterwegs und aufgestellt. Wir haben sehr viele digitale Tools darauf entwickelt, also auch mit den Kollegen aus München.
Spart 10.000 Arbeitsstunden pro Jahr. Also schnell sowas.
Also natürlich sind wir damit deutlich besser geworden, auch in den Prozessen, aber eben auch, wir können jetzt dem Kunden, was sonst keiner kann, zeigen, guck mal hier, unser Konzept, das, was wir für dich uns überlegt haben, das können wir dir jetzt schon zeigen, dass es funktioniert, bevor die Anlage eben gebaut ist.
Ihr habt ja noch zweimal in der Krise, das ist ja gar nicht so lange her, es war 2025, habt ihr noch zweimal zugeschlagen, ne?
Ja, da haben wir nicht gekauft, da haben wir tatsächlich nochmal gegründet, auch aus der Situation heraus, also einmal Ende 24 da war ja auch schon Krise oder Krisenmodus angesagt. Da haben wir von unserem größten Wettbewerber, der so ein bisschen, ich will nicht sagen in Schieflage geraten ist, aber der ist übernommen worden und daraus haben sich verschiedene Probleme ergeben. Da sind einige Mitarbeiter dann auch weg und wir haben dann die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und haben dann so das Kernteam für uns gewinnen können und haben dann eine neue Gesellschaft gegründet in der gleichen Stadt wie von dem Wettbewerber. Und die machen heute genau das Gleiche, aber noch besser, weil heute können wir das auch simulieren, was der Wettbewerber nicht kann.
Und wie viele Leute waren das denn? Wie groß ist so ein Team?
Das waren 12 Leute.
Okay.
Und mittlerweile sind es, glaube ich, 15 und denke, werden so bis auf 20 Leute zum Jahresende anwachsen. Und
Und da war klar, das ist das, was die machen, was die können, könnt ihr 1:1 bei euch integrieren. Also es war klar, ihr könnt das in den Vertrieb bringen. Es war klar, ihr braucht dieses Produkt. Das ist ein Know-how, was ihr euch einfach dazu kaufen konntet. Da wusstet ihr auch, das passt super.
Ja, das war eine super Ergänzung zum Produktportfolio, weil dieser Wettbewerb macht etwas andere oder der macht auch Zuführsysteme, aber der fräst die vor allem. Also der fräst die Töpfe und wir haben die vorher oder machen wir immer noch, entweder gedruckt oder dann händisch hergestellt.
Druck heißt 3D-Druck?
3D-Druck, okay. Genau. Und jetzt können wir sie eben auch fräsen und ja, und sind dann auf die Kunden natürlich los, die sonst auch vom Wettbewerber gekauft haben und ja, sind damit gut gestartet.
Auch da, und also weiter im Aufbau. Das heißt, neben den Antrieben verkauft ihr jetzt auch das direkt an den Kunden? Die Sachen, die ihr vorher gedruckt habt, was die neue Firma macht, machen die nicht nur exklusiv für euch, das machen die auch?
Genau, das ist ein Teil der Gruppe und die bauen Zuführsysteme, genau wie wir das auch tun.
Ja.
Diese kunststoffgefrästen Töpfe, da ist auch ein technisches Know-how dahinter, gerade wie du das fräst. Und das ist vor allem für Klein- und Kleinstteile, nennen wir das. Das kann zum Beispiel so ein Mini-Chip sein, der auf so eine Platine nachher kommt. Mhm. Wir sagen da auch gerne mal Vogelfutter zu. Alles, was so Kleinteile sind. Und da sind die einfach sehr gut drin. Wir machen auch Kleinteile, aber dann eben, wie gesagt, das geht dann bis zum Ovomaltino-Löffel. Und ja, die machen eben viel von diesen Kleinstteilen und deswegen war das eine super Ergänzung.
Und dann gab es noch eine zweite Firma, die ihr gegründet habt, ne? Vor kurzem erst.
Genau, vor kurzem zum Jahresende letzten Jahres. Also die sind jetzt zum 1.1. dann in Betrieb gegangen. Das allerdings auf der Lieferantenseite. Dann war ein ähnliches Problem. Also einer unserer Schlüssellieferanten, der ist auch übernommen worden und wir haben dann einfach verschiedene Probleme feststellen müssen über die Zeit und auch dort hatten wir die Gelegenheit, Leute für uns zu gewinnen, weil die einfach die sind da weg und dann haben wir gesagt, okay, bevor jetzt dieses Know-how weg ist, lass die uns ansprechen, ob die nicht Lust haben, was mit uns gemeinsam zu machen. Und das ist gelungen, wo wir sehr, sehr froh drüber sind, weil das wirklich ein Schlüsselprodukt, das sind Blechteile, die herstellen, die wir eben in der Produktion brauchen.
Okay, das heißt im Endeffekt, ihr habt gerade bei den zwei Neugründungen aus dem letzten Jahr, da habt ihr nicht aktiv nachgesucht, war ja auch Krise, für euch ist ja auch Krise. Ihr habt ja auch Zeiten gehabt, wo ihr andere Margen eingefahren habt, als wahrscheinlich im letzten Jahr. Da hat sich einfach eine Gelegenheit geboten, die ganz stark zu euch gepasst hat, wo das Investment ja trotzdem, klar, das ist ein Investment, aber es ist ja überschaubarer, als wenn du mehrere Millionen Euro für eine Firma ausgibst. Habt einfach gesagt, okay, das passt in die Produktstrecke, wir wollten uns das Know-how irgendwie aneignen, bevor jetzt jemand anderem geht, machen wir das. Also es ist ja auch trotzdem irgendwie investieren in das eigene Unternehmen in der Krise. Manchmal ist es einfach nur, um besser zu werden, aber manchmal hast du auch direkte Effekte wie mit der Softwarefirma, wo du sagst, okay, das macht uns auch kompetitiver in jeglicher Hinsicht.
Absolut. Also jede Krise birgt Chancen, wissen wir alle. Und wir haben immer die Augen aufgehalten und geguckt, was sich am Markt tut, müssen wir auch. Und wenn sich eben dann so eine Chance ergibt, ob dann eben Krise oder nicht Krise, aber dann gilt es eben zu entscheiden, packen wir da jetzt zu oder nicht. Und wir haben es getan, weil wir gesagt haben, okay, wir investieren damit ja nun auch in die Zukunft des Unternehmens. Und von dem her bieten Krisen immer Chancen.
Das würdet ihr auch weitermachen. Das heißt, also RNA kennt man ja in eurem Bereich. Wenn da heute eine Firma in Straucheln gerät oder sich Teams abspalten, weil vielleicht jemand gekauft hat, sagt, ich brauche nur die eine Technologie, die andere aber nicht, da habt ihr durchaus ein offenes Ohr. Da kann man dich anschreiben, da kann man auf euch zugehen, kann sagen, hey, wir haben ein Produkt, das verbaut ihr heute schon, ihr macht es ähnlich, vielleicht nicht ganz so gut, ich glaube, wir können es besser machen. Da haltet ihr schon die Ohren auf.
Das absolut, ist, absolut. Okay. Also müssen wir auch. Wir gucken immer, was ist los am Markt, was passiert so. Und wenn wir irgendwo etwas sehen, was gut zu uns passen würde, dann gehen wir da auch ins Gespräch. Das machen wir gerade auch wieder und auch mit einem Produkt, was vielleicht noch ganz gut dazu passen würde. Also von dem her, wir halten immer Augen und Ohren offen, klar.
Jetzt führst du das Unternehmen, glaube ich, mit zwei weiteren Kollegen.
Mhm.
Ich habe gelesen, das Unternehmen ist zu 100% in Familienhand.
Mhm.
Ich habe gerade schon gehört, Opa mit dem Bruder und dem Papa und so.
Mhm.
Wem gehört heute das Unternehmen? Ist ja gar nicht so einfach oft bei so über drei Generationen.
Also das ist, wie du schon richtig sagst, 100% in Familienbesitz und gehört heute, ich habe noch zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren und uns dreien gehört das Unternehmen heute.
Die sind aber nicht mit dir zusammen in der Geschäftsführung.
Nein.
Genau, nein. Und es ist ja auch, ich habe mich im Vorgespräch gefragt, wie war denn so die Übergabe, wenn ich höre, der Opa kauft, alles sehr wild, sehr umsatzdürfen. Du hast gesagt, wir waren an der Spitze mal 1500 Mitarbeiter, heute sind noch 500. Okay, diese Geschichte interessiert mich noch sehr, weil ich auch wirklich wisse, also du bist ja nicht von Anfang an da gewesen, du hast ja vorher ein paar andere Sachen noch gemacht.
Mhm.
die Übergabe vom Opa, der viel gekauft hat und viel Umsatz haben wollte und Co. auf den Papa, der unterm Strich fast alles abverkauft hat und das geordnet hat.
Ja.
Wie hat das funktioniert? Also auch, wer war da Teilhaber? War das eine gute Übergabe, eine schlechte?
Also wie du richtig sagst, 1970 ist mein Vater dazu gestoßen. Der hat dann auch mit meinem Großvater noch zusammengearbeitet eine Zeit lang, hat das dann eben selber weitergeführt. Der ist 2005 aus der Geschäftsführung raus, mein Vater.
Ja.
Und der wollte das nicht. Der wollte also nicht, dass irgendeiner aus der Familie in das operative Geschäft einsteigt.
Warum?
Der hatte damals ein klassisches, also es gab ja ein Unternehmer, der, es gibt so zwei Typen von Unternehmer, von Familienunternehmern. Der eine sagt, okay, die nächste Generation soll auf jeden Fall das weiterführen, wenn sich einer dafür anbietet. Andere sagen, nee, ich möchte das nicht, weil dann gibt es nach, wenn es nachher Probleme gibt, dann ist das fürs Unternehmen schlecht. Mein Vater war eher der Zweite, der sagte, auch aufgrund eigener Erfahrungen, die er gemacht hatte, mit seinen Brüdern, hat er gesagt, nee, besser nicht, weil sonst habe ich zwei Probleme, eins zu Hause, eins in der Firma.
Der wollte, dass keiner von euch
rein. Der wollte, dass keiner von uns rein, reingeht. Und das war auch okay für uns. Da haben wir gesagt, okay, da macht halt jeder sein eigenes Ding. Ich bin dann witzigerweise allerdings nach dem Studium auch im Maschinenbau gelandet. Und
Was hast du studiert?
Betriebswirtschaft.
Okay.
Und war aber immer im Maschinenbau unterwegs. Und Technik hat mich auch immer begeistert. Und war auch der einzige von uns dreien, der immer im Maschinenbau unterwegs war. Aber es war für uns okay. Wir haben gesagt, okay, jeder macht sein eigenes Ding. Und ich hatte auch gar nicht geplant, ins eigene Unternehmen zu gehen, weil das war ja klar.
Wart ihr Gesellschafter zu dem Zeitpunkt?
Genau, wir waren zu dem Zeitpunkt schon Gesellschafter.
Okay.
Und mein Vater, wie gesagt, ist 2005 dann raus, hat dann abgegeben die Geschäftsführung an zwei langjährige Mitarbeiter.
Mhm. Die waren vorher noch nicht Geschäftsführer?
Die waren vorher noch nicht Geschäftsführer, krass, aber schon lange im Unternehmen.
Okay.
Aber eben, ja, familienfremde Geschäftsführung. 2012, also ja, 7 Jahre später, sind die beiden dann auf mich zugekommen und mein Vater und haben mich gefragt, ob ich nicht dazustoßen möchte. Also sehr ungewöhnlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Geschäftsführer dann eigentlich an den Gesellschafter nicht im Geschäft haben möchte. Nee. Aber die haben gesagt, nee, wir wachsen und hier bleiben auch so strategische Themen liegen. Es wäre gut, wenn sich da einer drum kümmert. Dann dieser Geschäftsbereich der Komponenten, den wir vorhin angesprochen haben. Also diese Antriebe, die man eben dann braucht, um so Systeme zu bauen. Der war eigentlich nur so verwaltet worden und auch den kann man noch weiterentwickeln. Ja, und dann haben die mich gefragt und ich habe dann auch nicht lange überlegt. Ich war zu dem Zeitpunkt schon auch Geschäftsführer in einem Startup-Unternehmen, allerdings in der erneuerbaren Energiebranche, allerdings auch maschinenbaulastig. Da habe ich gesagt, okay, ich arbeite natürlich lieber fürs eigene Familienunternehmen als jetzt für einen Investor und ich kannte die beiden Geschäftsführer, die kannten mich, deswegen wussten wir, das harmoniert auch ganz gut. Und dann bin ich Ende 2013 dazugestoßen.
Wollten die auch als Geschäftsführer so ein familiäres Commitment, auch für die Mitarbeiter und Co.?
Natürlich, das war auch einer der Hauptgründe. Also einmal klar die Themen, die es weiterzuentwickeln gab, die ich eben angesprochen hatte. Aber es gab natürlich auch das, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsthema, also die Sicherheit der Mitarbeiter, dass es eben auch fortgeführt wird als Familienunternehmen.
Also da hatten die haben quasi 8 Jahre ohne deinen Vater, der hat komplett an die beiden übergeben, dann wart ihr auch nicht greifbar als Kinder.
Nee, nicht
und
da
haben die Mitarbeiter sich schon die Frage gestellt, wie soll denn das hier weiterlaufen? Weil die Gesellschafter sind ja gar nicht da. Das ist
genau,
schon so.
Okay. Genau, das war auch mit ein Grundgedanke von den beiden Geschäftsführern, die gesagt haben, hier, das war dann 2013, das waren dann mittlerweile 8 Jahre, haben gesagt, na, die Mitarbeiter, die fragen sich, ne, da gibt es 3 Söhne, keiner von denen lässt sich hier blicken so ungefähr, ist irgendwie im Geschäft involviert. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Unternehmen? Wird das jetzt als Familienunternehmen weitergeführt? Oder also hat eine gewisse Unsicherheit kreiert und Unsicherheit ist immer schlecht im Familienunternehmen. Und das war auch mit dem Grund, einfach den Mitarbeitern zu zeigen, hier, einer aus der Familie kommt auch jetzt wieder ins Operative und es geht auch als Familienunternehmen weiter. Das war auch für viele Mitarbeiter nicht nur schön zu sehen, dass es eben, dass einer aus der Familie sich auch mit engagiert. Das war dann auch später für neue Mitarbeiter, die gesagt haben, okay, ein Familienunternehmen, was auch Inhaber geführt wird, ist auch ein Pluspunkt für die selber gewesen.
Hat dein Vater das befürwortet, dass du reinkommst dann? Also dann war er schon 8 Jahre raus.
Ja. Also das hat er dann befürwortet, weil er ist auch jemand, der immer sehr gut hinhört, was andere dann eben auch zu sagen haben und das auch reflektiert. Und dadurch, dass das eben von den beiden Geschäftsführern kam, hat er gesagt, okay, da muss ja dann was dran sein, wenn die das so sagen. Und hat sich dann auch davon überzeugen lassen, dass das eine gute Sache ist. Und ja, heute ist er sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, dass ich dazugestoßen bin, weil es einfach auch sehr gut funktioniert hat.
Wie groß war die Firma, wo du zu der Zeit als Geschäftsführer gearbeitet hast? Also war das ähnlich groß?
Das war ein ganz kleines Unternehmen. Also das war so knapp 50 Mitarbeiter.
Okay, aber ist jetzt auch schon mittelständisch, ne? Also.
Ja.
Okay. Und deine beiden Brüder, die haben auch beide gesagt, sie wollen zu dir, deine beiden Brüder machen ganz andere Sachen. Die sind in Anführungszeichen nur Gesellschafter, aber nicht ins Operative eingebunden jeden Tag.
Genau, korrekt. Die sind, die machen ihr eigenes Ding. Also mein älterer Bruder, der ist im digitalen Marketingbereich unterwegs. Mhm. Mein kleiner Bruder hat sein Hobby zum Beruf gemacht und verkauft Uhren.
Verkauft Uhren?
Ja, verkauft Uhren, genau.
Okay. Wie als Juwelier oder was? Oder,
nee, der ist ja ganz erfolgreich auf Instagram und macht das über
Instagram.
Ja, auf Instagram. Und war einer, ich glaube, der war der Erste, der irgendwie die Uhr immer so vom Handgelenk fotografiert hat. Und das ist dann in der Uhrenszene irgendwie komplett eingeschlagen.
So Marc Gebauer-like. Also gibt es ja ein paar.
Ja, genau, die kennen sich auch gut. Ja.
Okay, ach, witzig. Okay, ja, das genau. Ist ja schon ein schönes. Das war zumindest in den Jahren 2019 bis 2023 ein wahnsinnig schönes Hobby, wo ja quasi auch viele Engpässe waren und das ja wirklich so Dealer-Wheeler-Geschäft auch war. Ist interessant, was da entstanden ist. Also sind ja wirklich, wir haben ja wahnsinnig große Uhren-Influencer auch weltweit.
Ja. Den witzigerweise kennen auch sehr viele. Also ich war vor, waren das zwei, drei Jahren in der Türkei im Urlaub und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der auch im Uhrenbusiness ist. Und dann erzählte ich dem davon und er sagt, ja, ich kenne deinen Bruder. Das ist doch hier, Monopusher auf Instagram.
Wie heißt der, Monopusher?
Monopusher, ja.
Der Monopusher. Da muss ich mir unbedingt mal angucken. Okay, das kann ich verstehen. Wenn du sowas machst und von überall auf der Welt arbeiten kannst, dann musst du ja nicht hier in Deutschland hartes mittelständisches Geschäft machen.
Lass das mal den Bruder machen.
Cool, ja. Okay. Und wenn du jetzt so ein bisschen so auch in die Zukunft schaust, wo würdet ihr gerne noch zulegen, was sind so die strategischen Themen, die ihr angehen wollt? Weil ich sag mal, ihr seid ja, ne, von der Positionierung perfekt. Wie kann es jetzt von da aus weitergehen? Also ist es eher ein Produktpaletten-Erweiterungsgame? Ist es eher ein mehr Internationalisierungsgame? Wo kommt man da an?
Also eher Letzteres. Denn wir sind als, deswegen dürfen wir ja auch Weltmarktführer sagen, weil wir sind das einzige Zuführtechnikunternehmen, was in so vielen Ländern präsent ist. Mhm. Ist jetzt allerdings sehr europalastig, obwohl wir neben den eigenen Produktionsstandorten auch noch sogenannte Vertragshändler haben. Also das sind unabhängige Unternehmen, die dann das Recht haben, unsere Marke zu repräsentieren.
Für ihr Land dann?
Für ihr Land, genau. Somit haben wir schon eine globale Präsenz. Was Produktion angeht, sind wir ja sehr europalastig, wie wir eben gehört haben. Und da wollen wir jetzt schon, das ist so eine strategische Ausrichtung, den Blick Richtung Asien ausrichten. Und natürlich haben wir uns auch in der Vergangenheit schon mit Asien beschäftigt. Aber eben, wir sind Familienunternehmen und dadurch auch begrenzt von den Ressourcen. Wir müssen gucken und auch sehr gut überlegen, wo investieren wir. Und das haben wir eben damals mit dem Startup gemacht, das haben wir jetzt mit den Firmengründungen gemacht. Und das wird jetzt aber der nächste Schritt sein, intensiver dann auch Richtung China zu schauen und auch mit dem Ziel, in China irgendwann mal eine Produktion zu haben.
Und das ist nicht so, ne? Also ich kenne ja nur China, ein Land, was unglaublich viel Produktionspower hat, aufgrund auch der schieren Menschenmenge. Das ist trotzdem spannend für euch, um auch wieder Antriebe und Co. zu verkaufen, ne? Das, weil einfach da so viel produziert wird. Natürlich können die kopieren und so weiter, aber bevor es jemand anders macht, könnt ihr auch ihr.
Also da gibt's, in China gibt es natürlich ohne Ende Zuführtechnikunternehmen. Also
eben.
Wirklich Tausende. Mhm. Tausende. Also wir haben, wie gesagt, in Deutschland 100, da gibt es Tausende. Aber es sind natürlich auch viele kleine. Von den größeren gibt es da auch nicht so viele. Größer heißt vielleicht so 100 Mitarbeiter oder vielleicht auch 150. Mhm. Wir sehen einfach einen Bedarf auch von unseren Kunden, die drüben produzieren. Die sagen, wir würden gerne auch einen RNA-Standard dort drüben einkaufen können. Und wir sind ja als Unikatbauer mit einem Produkt unterwegs, was extrem erfahrungslastig und expertenlastig ist. Ja. Das Gute ist, die Digitalisierung hilft jetzt dabei. Wir können mit der Digitalisierung, weil wir eben simulieren können, weil wir so eine KI-Plattform haben, weil wir digitale Tools haben, wie auch wir haben so eine Konzept-App entwickelt, also da wird das Konzept auch in einer App gebaut sozusagen. Und das macht es uns auch einfacher, dann in anderen Märkten Fuß zu fassen, weil wir natürlich dann auf unser Expertenwissen zugreifen können. Nichtsdestotrotz brauchen wir auch dann die entsprechenden Zuführtechniker, also Experten mit einem Verständnis dafür, in dem Markt, um sowas nachher erfolgreich hochzuziehen.
Und okay, das heißt aber, China könnte in der Theorie auch ein Produktionsstandort entstehen, der braucht aber auch deutsches Know-how und dann sind genug Kunden vor Ort, die sicherlich durch die Tür kommen und sagen, wir brauchen Zuführtechnik.
Mit Sicherheit. Natürlich ist es ein sehr, sehr kompetitiver Markt, aber in der Qualität, wie wir unterwegs sind, gibt es da drüben noch nichts und das ist auch die Chance, aber das wird sicherlich ein harter Weg und das werden wir auch nur schaffen, wenn wir den richtigen Partner dort vor Ort finden.
Jetzt haben wir gerade in drei Fällen davon gesprochen, dass ihr in der Krise sehr ordentlich gegründet und auch dazu gekauft habt. Aber wir reden ja auch so ein bisschen immer über, was hat nicht ganz so gut geklappt, so Fuck-ups. Du hast ja in der Krise auch was völlig anderes gemacht und ich kriege immer so ein lustiges Pamphlet, wo die Daten über quasi meine Mittelstars draufstehen und da habe ich gelesen, du warst bei Das Ding des Jahres. Ja. Ich kann mich dunkel erinnern, dass das so ein TV-Format war, ähnlich Höhle der Löwen, Das heißt dann wahrscheinlich nicht aus dem RTL-Universum kommt oder Vox-Universum kommt, sondern wahrscheinlich Sat.1 oder sowas. Sat.1, okay. Ja, genau. Was bitte hast du denn dort, wofür hast du denn bitte Kapital gesucht dort? So muss man die Frage stellen.
Also wer, mit einem guten Freund von mir, der ist...
Sag den Namen.
Das ist der Dominik Matika.
Ganz liebe Grüße an Dominik an der Stelle.
Von mir auch, liebe Grüße Domi. Wir beide hatten die verrückte Idee, eine Babywippe zu entwickeln.
Wart ihr gerade Vater geworden und genervt vom Babyschaukeln oder warum?
Genau, wir sind so plus minus zum gleichen Zeitpunkt Vater geworden. Okay. Und sagten wir uns, naja, also wenn du mit der Babyschale unterwegs bist, im Café oder beim Friseur, dann bist du immer mit dem Fuß und wippst dann immer die Babyschale, damit das Baby dann am besten nicht schreit. Und dann haben wir gesagt, wieso gibt es eigentlich sowas nicht mobil? Und haben dann recherchiert und haben dann tatsächlich auch nichts Vergleichbares gefunden. Und Tommy hatte die Idee und hatte gesagt, hier, du kennst dich aus mit Schwingungstechnik, du machst die Technik, ich mache das Marketing und dann haben wir noch weitere Co-Gründer mit ins Boot geholt, die dann mitgeholfen haben. Und dann haben wir Bobby gegründet, so hieß
Bobby.
Das. Bobby, genau.
Okay.
Bobby, eine mobile Babywippe, um eben Babyschalen anzustoßen, anzuwippen, weil eben klar, die Idee war, hab so eine mobile Babywippe, die packe ich so groß wie so eine Amazon Alexa, packe ich in die Handtasche. Und wenn ich dann eben einen Arzttermin habe als Mutter oder auch als Vater und bin mit dem Kind unterwegs oder sitze im Restaurant, dann zur Beruhigung kann ich die Babyschale anwippen lassen, muss dann nicht die ganze Zeit mit dem Fuß das anstoßen. Ja, das haben wir dann gemacht, sind 2019 damit dann auch auf die Kind und Jugend in Köln dann kam Corona.
Also ihr habt etwas erfunden, was den Freizeitwert von Eltern sehr, sehr gehebelt hätte, die dann viel unterwegs waren in Cafés und so weiter und auf einmal war niemand mehr unterwegs.
So war es, ja. Also, und wir hatten wirklich eine riesen Resonanz auch auf der, wir waren wirklich der Street Talk auf der Messe.
Ja.
Weil es einfach in der Branche war mir vorher auch, also wusste ich nicht, war ja auch eine neue Branche für mich, aber gibt es wohl nicht so viel Innovation.
Klar.
Und dann kam auf einmal da so eine Babywippe, so eine mobile und Bobby. Und hatten erstmal riesen Anfragen. Wir waren aber noch gar nicht in der Serienfertigung. Haben die dann gestartet, Anfang 2020. Ja, und dann auf einmal März 2020, Lockdown. Keiner geht mehr vor die Tür, keiner ist mehr unterwegs. Und das hat uns dann im Grunde genommen, ja, will ich sagen, das Genick gebrochen. Also Bobby gibt es noch, Bobby lebt.
Ah, sehr gut.
Und wir haben Bobby dann, wir sind dann noch durch das Corona-Jahr dann durchgekommen, haben das weitergemacht und haben das dann aber, ich meine, 2021 verkauft.
Okay. Ja, ich kann mich, also wenn ich so an meine Kinder denke, wir hatten mindestens zwei oder drei von ähnlichen Dingen, die in irgendeiner Art und Weise vibriert oder gewippt haben. Ich kann, also der Schmerz von Eltern scheint so hoch zu sein, dass man auch diese Produkte durchaus in den Markt reinbringen kann. Nicht so innovationsfreudig, vertrete ich auf jeden Fall. Das ist ja auch an sich eine schöne Branche. Ich wollte mal baby.de kaufen, hat leider nicht geklappt, weil ich wirklich daran glaube, dass diese Branche so wahnsinnig spannend ist, dass man da so alles machen kann. Okay. Du hast ja, als du reingekommen bist in den Podcastraum, hier hinten hängt ja so eine Wall of Fame, da hängen die ganzen Podcast-Gäste auch dran, da hast du gesagt, ah ja, hier kenne ich ja schon den einen oder anderen. Du führst ja das Unternehmen mit 2 Co-Geschäftsführern heute. Mhm. Du brauchst ja auch so ein bisschen, also ich kenne es zumindest so, man ist ja auch so ein bisschen Austausch und Co. Da frage ich immer, hey, hast du einen Coach oder wie hast du das für dich geregelt? Du bist ja schon auch in solchen Organisationen, ne, wo du sagst, ich bin mit anderen Unternehmern zusammen verdrahtet und wir helfen uns auch gegenseitig oder unterstützen uns. Was machst du da?
Ich bin seit 2015 Mitglied bei YPO, steht für Young President Organization. Hier sind ja auch das ein oder andere Gesicht, was ich dann eben hier auch aus dem Berliner Chapter kenne. Also ich bin bei YPO Berlin und das ist eine...
Warum bist du in Berlin dann, wenn du in quasi Düsseldorf wohnst und in Aachen deine Firma hast?
Aus einem bestimmten Grund, weil also es gab, das nennt sich Chapter, also es gibt YPO-Chapter, gibt teilweise aber nur ein Chapter pro Land und in Deutschland war das auch so, es gab immer einen Chapter. Und dann, ich glaube, das war so in den 2010er Jahren, ist dann Berlin als zweites Chapter gegründet worden und kurz danach München. Und jetzt gibt es auch Hamburg. Und in dem ursprünglichen Chapter, das ist das Rhein Chapter, da sind vor allem sehr viele Familienunternehmen auch.
Ja.
Und im Berliner Chapter waren und sind immer noch auch sehr viele Startupler aus der Digitech-Szene und so weiter.
Und das war aus deiner Startup-Zeit quasi noch, da bist du da reingerutscht oder zu
YPO? Nee, gar nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt ja schon im Familienunternehmen tätig, aber ich hatte mir gesagt, okay, oder gedacht, mich mit einem Startupler auszutauschen, könnte vielleicht noch spannender sein als mit einem Familienunternehmer, der, ich sag mal, vor den gleichen Herausforderungen steht wie ich oder vor ähnlichen. Und das hat mich gereizt, einfach da in eine andere Branche reinzugucken und sich da auszutauschen. Da habe ich auch Dominik kennengelernt.
Ah, okay. Ihr kennt euch. Und das ist wirklich, das ist für solche Themen auch dein Hauptaustauschort. Du holst dir nicht punktuell Coaches oder sowas rein, sondern das deckt schon ganz viel davon ab.
Ja, das ist so. Also war gerade heute Morgen in meinem Forum.
Also, ach so, okay.
Wir treffen uns also alle 6 Wochen.
Hier in Berlin, vor Ort.
Genau, hier in Berlin. Okay. Genau. Und es gibt immer in jedem Chapter mehrere Foren und ein Forum ist so zwischen 7 und 10 Mitgliedern groß und da trifft man sich manche monatlich, manche alle 6 Wochen und tauscht sich dann aus über Themen im Unternehmen, aber auch private Themen.
Du hast ja vorhin so eingangs gesagt, dass du 3 Kinder hast. Möchtest du denn im Gegensatz zu deinem Vater, dass eins deiner Kinder das übernimmt oder machst du dir da heute noch gar keine Gedanken zu?
Also als Familienunternehmer ist ja immer der Wunsch, und das ist auch mein Wunsch, das Unternehmen in die nächste Generation zu geben. Man muss natürlich immer schauen, okay, ist das möglich? Zum einen, weil es der Markt zulässt, zum anderen habe ich überhaupt jemanden aus der Familie, der das machen möchte. Und auch der sich dafür qualifiziert. Denn da bin ich auch wie mein Vater unterwegs. Also er hat ja auch kritisch drauf geguckt und hat gesagt, okay, also hier kommt nur einer rein, wenn der sich auch dafür eignet. Mhm. Und das sollte man auch tun. Jedes erfolgreiche Familienunternehmen schaut da drauf, dass eben auch die nächste Generation, wenn einer dann auch dabei ist, der das gerne machen möchte, dann auch die Qualifikation mitbringt. Und das ist sicherlich das Ziel. Da spreche ich, glaube ich, für viele Familienunternehmer in Deutschland, das zu halten und weiterzugeben.
Okay, das schaust du dir aber ganz in Ruhe an. Du bist ja jetzt auch nicht 120. Ja,
Kinder sind auch noch jung, also das dauert noch ein bisschen.
Okay, machst du darüber hinaus irgendetwas für dich? Ich habe das ja vorhin gesagt, hast du wirklich gesagt, du bist 50? Das ist eine absolute Frechheit. Du siehst, für 50 siehst du ja unverschämt fit
gute
aus.
Gute Gene vom Vater.
Genau, machst du, keine Ahnung, läufst du Marathon oder machst du Heilsport oder so? Gar nichts?
Ja, also gar nicht ist nicht ganz richtig, aber ich mache nicht viel. Ich mache jeden Morgen meine 60 Liegestützen, das mache ich schon.
Sehr gut, ja.
Ich habe auch über mehrere Jahre ein bisschen Kampfsport gemacht. Also ich hatte mal 3 Jahre Kung Fu.
Okay.
Das war ganz spannend und dann habe ich, das habe ich aber dann, ich glaube 2021 aufgehört und dann habe ich was anderes ausprobiert, nämlich Krav Maga. Das habe ich auch mal so 2-3 Jahre gemacht.
Diese israelische Geschichte, ne? Krav Maga oder die Terrorgeschichte.
Israelische Selbstverteidigung. Genau. Und auch super spannend, mega effektiv, auch echt anstrengend. Mhm. Das habe ich dann auch mit einem Personal Trainer sozusagen gemacht. Und das habe ich auch so über 3 Jahre gemacht. Und habe ich aber auch jetzt vor, ich glaube, einem Jahr oder so aufgehört. Und jetzt suche ich mir gerade was Neues. Mal gucken.
Okay. Ich meine, Kampfsport ist ja...
Aber ich habe das große Glück, guten Stoffwechsel, gute Gene. Und von dem her setze ich auch noch nicht an.
Aber du schaust schon so ein bisschen auch in deinem Alltag, also ich sag mal, unternehmerischer Alltag ist ja doch meistens mehr als 8 Stunden, zumindest im Regelfall. Mhm. Da guckst du schon so ein bisschen Ernährung und Co., das sind schon auch wesentliche Sachen. Also stellst du ja abends nicht 24 Bier rein und gehst um 22 Uhr nochmal ordentlich Schnitzel essen. Das funktioniert schon, da achtest du drauf.
Ja, natürlich. Also ich habe zum Beispiel jetzt mein Frühstück umgestellt und weil auch meine Frau gesagt hat, hey, du isst hier immer dein Nutella-Brot und dein Joghurt.
Ja.
Also gleich die Zuckerladung am Anfang des Tages und kein Wunder, wenn du nachher müde bist. Also das habe ich umgestellt, dass ich da jetzt einen Naturjoghurt mit Granola und frischen Früchten.
Das kennt der Berliner natürlich.
Genau, eine schöne Grundlage schaffen. Und da, ich muss auch sagen, das hat echt was gebracht, weil man ist damit dann einfach fitter den Vormittag. Und ja.
Hast du für uns noch irgendwie so einen unternehmerischen Lifehack oder eine Abkürzung? Ich habe ja schon so in der Krise trotzdem die Augen aufhalten, ist ja wahnsinnig gut. Aber hast du im unternehmerischen Alltag auch irgendwelche Regeln, nach denen du lebst? Auch so, ich mache keine wichtigen Meetings nach 12 Uhr oder sowas. Also hast du irgendwas, was du die letzten 20, 30 Jahre auch kennengelernt hast, wo du sagst, das hat sich bei mir eigentlich ganz gut bewährt?
Also ich habe bin ja durch und durch Optimist und auch positiver Mensch. Das heißt, ich versuche immer aus jeder Herausforderung und jeder Krise irgendwo eine Chance zu sehen. Das ist so irgendwie eingebrannt bei mir. Was ich jetzt seit kurzem mache, das ist ganz spannend, so Intentionskarten. Da ziehe ich mir jeden Morgen meine Intentionskarte und gebe mir einen coolen Rat für den Tag. Das kann dann sein, okay, heute mach mal, halt mal kurz inne und atme mal tief durch oder alle möglichen Ratschläge, die man so gebrauchen kann in einem stressigen Alltag. Das ist super. Und,
okay. Schon nie gehört. Das finde ich gut. Alles, was ich schon nie gehört habe, finde ich immer wahnsinnig gut.
Ja, die will ich auch jetzt, das habe ich auch witzigerweise mit einem YPO-Freund, der hat das ins Leben gerufen, weil der aus seinem, der hat schon ein bisschen mehr Berufserfahrung als ich und der hat gesagt, hey, so diese Lifehacks, die kann ich doch eigentlich auch weitergeben und hat das in den USA jetzt erfolgreich hochgezogen, so vor einem Jahr und habe ich gesagt, hey, lass uns das doch hier in Deutschland machen. Mhm. Und das will ich jetzt tun in den nächsten Wochen. Und von dem her schicke ich dir gerne auch so eine.
Ja, so unbedingt. Eine Box. Ich bin für sowas komplett offen. Du hast gerade Ratschläge gesagt. Ein Bekannter von mir ist Schamane, der sagte mal zu mir, du darfst dieses Wort nicht sagen. Ratschläge sind auch Schläge. Ich höre mir ganz, ganz viel an und versuche das Beste daraus zu machen.
Intention. Gute Intention.
Genau, gute Intention. Wir haben noch eine Sache, was ich wirklich beeindruckend finde. Du hast vorhin gesagt, ihr habt einen Mitarbeiter, der seit 55 Jahren im Unternehmen ist. Mhm. Also ich kenne ja solche Zahlen sonst nur von so Größen wie Wolfgang Grupp oder so, ja. Ja, wirklich jemand, der hat als Azubi bei euch begonnen und war zum Schluss Geschäftsführer und der ist heute noch Berater.
Ja, genau. Das ist
das Wahnsinn.
Mein lieber Kollege Jack, viele Grüße auch an der Stelle, ja, der tatsächlich... müsste dann 1969 gewesen sein, also noch vor Gründung der RNA. Und er hat auch die Anfänge der RNA mit begleitet und mitgemacht, bei uns die Ausbildung gemacht hat und war dann vor der Geschäftsführerposition der Leiter der Konstruktion, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Und der hat dann 2005 die Geschäftsführung übernommen, zusammen mit dem Benedikt, auch liebe Grüße an der Stelle, der heute auch noch in der Geschäftsführung ist. Und als ich dann dazugestoßen bin 2013, war der Jack auch immer noch in der Geschäftsführung, als technischer Geschäftsführer. Und der ist dann jetzt ist 2 Jahre her, mit 69 hat er dann gesagt, okay, jetzt ist vielleicht dann doch mal Zeit.
Mit 69
nach 55 Jahren Betriebszugehörigkeit ist er dann aus der Geschäftsführung zurückgetreten oder ausgeschieden, ist aber immer noch im Unternehmen tätig. Da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, weil er uns immer noch mit seinem ganzen Wissensschatz zur Seite steht, beratend und hat jetzt einen Beratervertrag und noch sein Büro und ist auch immer noch so 3 Tage oder 4 Tage die Woche, kommt da rein für ein paar Stunden und hat uns jetzt auch unterstützt mit der Firmengründung. Und ja, und als er ausgeschieden ist, haben wir dann auch den Tobias als neuen Geschäftsführer mit reinholen können. Der ist jetzt auch seit 5 Jahren bei uns. Mhm. Und so, dass wir jetzt auch wieder zu dritt in der Geschäftsführung sind.
Aber das zeigt ja auch eigentlich, was für ein wahnsinnig krasses Thema ihr da habt, was so Wissenstransfer und Co. angeht. Ne? Also gerade der technische Geschäftsführer ist ja so irgendwie dann auch das Brain hinter ganz, ganz vielem. 55 Jahre ist wirklich Wahnsinn. Ich habe ja noch niemanden gehabt, der gesagt hat, mein Mitarbeiter sind 55 plus ja die Jahre, die ihr ihn jetzt als Berater noch dazu habt.
Also der kommt dann sicherlich auf seine 60 Jahre. Also das ist crazy und sicherlich außergewöhnlich. Aber ja, wir haben einige Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen, die ist, glaube ich, fast genauso lange da gewesen, ist jetzt aus der Rente wieder zurück und unterstützt uns in der Personalabteilung.
Finde ich super.
Und aber wir haben ja Mitarbeiter, die 40, 45 Jahre auch bei uns waren. Und natürlich, da geht viel Know-how dann auch verloren, wenn die gerade aus der Technik kommen. Und da hat jetzt auch die Digitalisierung, wie diese KI-Plattform und andere Sachen, geholfen, einen Teil dieses Wissens zu digitalisieren.
Ihr seid quasi Early Adapter für das Modell, was sich unser Kanzler eh vorstellt, dass wir alle bis 75 arbeiten. Herzlichen Glückwunsch, das läuft ja bei euch schon ganz gut. Ich habe noch so zwei, drei Fragen am Ende. Da würde ich auch ganz gerne von dir kurze Fragen, kurze Antworten. Dann bin ich mal gespannt, was du machst. Auf das KI-Thema mal auch noch ganz kurz eingehen. Aber fangen wir erstmal an. Rund- oder Linearantrieb? Was ist dein Lieblingsantrieb von den beiden?
Kann ich so nicht beantworten. Haben beide ihre Berechtigung.
Ja.
Ohne beide läuft eigentlich kein System. Gut, beim Linearantrieb, den kann ich vielleicht nachher noch durch ein Band ersetzen,
ja.
Wenn ich, das kommt immer aufs System an, aber...
Es ist wirklich eine Aufgabenfrage, die gibt es
gar nicht. Ist eine Aufgabenfrage, wobei ich so ein lineares Zuführsystem schon ganz cool finde, weil man da einfach mit dieser Mehrbahnigkeit, höhere Leistung fahren kann und die sind dann auch, hat ja eben gesagt, deutlich größere Anlagen, ist dann schon eine sehr coole Technik.
Unternehmer oder Investor? Wo siehst du dich eher?
Ja, definitiv Unternehmer.
Okay, das heißt aber, die Investition quasi in das Unternehmen aus München, in das Startup, die war als Investor natürlich auch eine saugeile Erfahrung, aber im Großen und Ganzen bist du eher Teamunternehmer als Investor.
Vollblutunternehmer, mir macht es Spaß, Dinge zu gestalten und anzupacken und jeden Tag und auch neue Sachen zu schaffen.
Und trotz dieser Startup-Vergangenheit, hast du ja auch neuen Medien durchaus diesem Internet zugewandt. Es ist jetzt nicht so, dass du 500 Beteiligungen noch nebenbei hast oder sowas.
Nein.
Das ist schon wirklich so, dein Herz schlägt primär für das, was du da jeden Tag tust. Da steckst auch
Absolut.
Die meiste Kohle drin.
Absolut. Also klar, jetzt mit Bobby habe ich auch selber klar. Geld rein investiert. Aber das ist jetzt nicht gang und gäbe. Also ich bin zu 100% bei uns im Unternehmen eingebunden und auch bei so Investitionen. Haben wir das auch zusammen im Team dann angeschaut und muss man auch dann mit den Banken sprechen oder auch den Gesellschaftern, wie jetzt beim letzten Unternehmen auch. Das ist wichtig, aber wir sind jetzt nicht der klassische Investor.
Okay. Umsatz oder Gewinn? Das ist ja eine Frage zwischen Papa und Opa quasi auch.
Definitiv der Papa. Gewinn, weil wenn unterm Strich nichts übrig bleibt, dann wird es irgendwann schwierig.
Ja.
Also von dem her Ergebnis ist...
Aber es ist schon so, bei knapp 70, 75 Millionen Umsatz, da ist es jetzt nicht der Regelfall. Also da können in der Theorie zwischen 0 und 3, 4 Millionen Euro stehen bleiben. Das ist aber aktuell einfach auch nicht gang und gäbe. Das ist schon tough aktuell.
Momentan ist es sehr tough.
Okay.
Es ist sehr tough, weil einfach nicht nur in Deutschland, auch jetzt mittlerweile in Europa die Situation angespannt ist. Und die politische Weltlage macht es gerade nicht einfacher.
Mhm.
Da müssen wir jetzt irgendwie auch durchkommen. Da werden wir auch durchkommen. Aber momentan ist es sehr, sehr hart. Also das ging nach Corona los mit den Materialpreissteigerungen, die da durch die Decke gingen. Auch das konnte man ja nicht alles weitergeben. Da hat unsere Marge drunter gelitten. Und heute sind wir in einem totalen Preiskampfmarkt.
Ja.
Also das drückt natürlich auch auf die Marge.
Märkte brechen weg, ist ja auch ein großes Thema. Deutschland funktioniert auch nicht ganz so gut, ne? Das ist schon so.
Also das sind schon sehr herausfordernde Zeiten, keine Frage. Jeder hofft jetzt auf einen Aufschwung, der aber sich noch nicht so wirklich sehen lässt. Aber auch in solchen Zeiten muss man sich mit neuen Märkten beschäftigen, keine Frage. Deswegen auch der Blick nach China.
Ja.
Aber wir hoffen natürlich auch sehr, dass in Europa es irgendwann wieder aufwärts geht.
KI, Fluch oder Segen?
Ich würde sagen, für uns Segen.
Ja.
Weil wir einfach die KI, so wie wir sie einsetzen, die uns einfach super hilft in unserer täglichen Arbeit. Mittlerweile nutzen wir die KI, ich hatte ja eben von dieser Konzept-App geredet.
Mhm.
Auch da kommt die KI jetzt zum Einsatz und schlägt schon aufgrund dieser Geometrie von dem Werkstück gewisse Sortierparameter. Mhm. Da sind wir noch nicht ganz, aber so zum Beispiel erste Schikanen oder auch die Länge der Staustrecke, wie dazu sagen, kann die schon vorschlagen. Das ist super. Und klar, die KI-Plattform, die wir da gebaut haben, wo jetzt der ganze Wissensschatz drin ist, das hilft natürlich unseren Kollegen, schneller zur Lösung zu kommen.
Du hältst auch Vorträge zu dem Thema, ne? KI im Mittelstand und sowas. Ist schon auch ein Herzensthema für dich.
Ist ein Herzensthema sicherlich. Also ich finde das super spannend erstmal. Und ich werde immer wieder angefragt zu dem Thema. Hey, willst du nicht mal was erzählen? Ihr seid da schon so weit und auch schon länger unterwegs und anders als viele anderen. Und da sage ich meistens auch zu, weil für mich ist das immer schön, das vortragen zu dürfen. Und kriege danach auch immer relativ viel Fragen und ergibt sich ja vielleicht dann auch das ein oder andere Projekt draus.
Jetzt, die Frage steht hier nicht drauf, aber die interessiert mich persönlich. Jetzt seid ihr ja wirklich per Definition ein mittelständisches Unternehmen, ein sehr erfolgreiches in Deutschland, auch mit vielen Standorten auch noch in Deutschland und Verantwortung für 500 Mitarbeiter.
Mhm.
Wenn du dir irgendwas wünschen könntest von der deutschen Politik, was deinen Alltag leichter gestalten würde, kann sein, die Strompreise müssen runter. I don't know, ne? Gibt es da irgendetwas, was dir sofort einfallen würde, wo du sagst, das wäre die Stoßrichtung?
Wir befinden uns, wie wir eben auch gut erkannt haben, in einem globalen Wettbewerb.
Mhm.
Da werden wir nur gegen bestehen können, indem wir eben selber flexibler werden, indem wir, ich hatte ja auch anfänglich mal gesagt, oder in unserem Vorgespräch, zum Beispiel Thema Arbeitsrecht, deutsches Arbeitsrecht. Wir brauchen als Unternehmer die Flexibilität. Wir müssen uns gegen Wettbewerb aus Asien behaupten oder sonst wo auf der Welt. Und wenn ich da eben für jede Mehrstunde, die ich mehr arbeiten muss, weil wir eben die Anlage fertig kriegen müssen, weil der Kunde fragt, dann erst in eine Diskussion gehen muss, ob ich oder die beantragen muss, dann wird es natürlich schwierig. Also das ist sicherlich ein Thema und klar, sagt zwar auch jeder Bürokratie, aber das ist auch so, wenn ich sehe, da macht vieles auch mein Kollege von, aber wenn ich sehe, was der dann immer jedes Jahr wieder an neuen Themen auf den Tisch kriegt, wo wir einfach gewisse Dinge erfüllen müssen, weil wieder ein neues Gesetz verabschiedet worden ist aus Brüssel oder sonst wo, das ist... Boah.
Das Arbeitsrecht in Deutschland ist wahnsinnig stark und das ist ja auch gut. Wir sind ja immer noch in einem Sozialstaat, aber man muss schon sagen, mir Kollege Reitmeier auch die Augen geöffnet, der hier im Podcast war, der hat dich ja empfohlen quasi auch, ne?
Ja.
Der konnte ja zum Schluss seine Firma nur sanieren über eine Insolvenz. Es wäre nicht möglich gewesen, sie aus dem Regelbetrieb abzubauen.
Mhm.
Und da muss ich schon sagen, ich bin ein Kind der DDR, wir sind hier nicht in einer Planwirtschaft. Sozial, also Lohnnebenkosten, Löhne kennen nur eine Richtung. Und wir tun immer so, als wenn der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens die gleiche Richtung haben. Das stimmt ja aber nicht.
Nee,
und wir sind absolut unflexibel. Wenn ich habe ein gut laufendes Unternehmen. Wenn ich morgen meine größten Kunden verliere und das Unternehmen von Plus ins Minus dreht, habe ich keine Chance, das Unternehmen zu sanieren und zu retten. Ich würde an den Mitarbeitern, die ich nicht abbauen kann, weil wir auch über 60 Leute sind, komplett ersticken. Ich hätte keine Chance, die neue Situation an die Arbeitszeit meiner Arbeitskräfte anzupassen. Und das ist ja eigentlich absoluter Wahnsinn. Also ich nehme gerne auch ein System, wo Umsätze und Gewinne meines Unternehmens automatisch mitsteigen, aber das entspricht ja nicht der Realität.
Ja, das ist so. Also das Arbeitsrecht an sich, ja, da sind viele gute Dinge drin, keine Frage. Aber ich würde mir einfach deutlich mehr Flexibilität wünschen, weil wir müssen alle als Unternehmen in Deutschland, das gilt für einen kleinen Betrieb, genauso wie für einen Großkonzern, wir müssen atmen können in der Krise.
Ja.
Auf veränderte Marktsituationen, veränderte Wettbewerber müssen wir reagieren können. Und wenn man da in ein starres Korsett gezwängt wird, dann kann man sich selber ausmalen, dass das auf Dauer nicht lange gut geht.
Ja. Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde, ihr als Unternehmen habt einen wahnsinnig einen krassen Ritt hingelegt. Ich glaube, ich hatte hier noch nie einen zweifachen Weltmarktführer, also auch in zwei völlig verschiedenen Epochen, in zwei völlig verschiedenen Disziplinen. Cool, dass du dich dafür entschieden hast, das Unternehmen quasi im Sinne der Familie auch mitzugestalten und da zu übernehmen. Tausend Dank für die ganzen Insights. Ich finde fachlich ein wahnsinnig schwieriges Thema, was ihr macht. Also ich kann natürlich hier, ich kann über Webseiten erzählen und wenn man Immobilien macht, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber das, was ihr macht, ist ja schon sehr, sehr besonders. Das ist
sehr anspruchsvoll. Ja.
Hast du wahnsinnig gut gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann vergesst nicht, abonnieren, followen und liken. Mittwoch ist und bleibt Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine wahnsinnig erfolgreiche Woche und sage bis bald.